Herzlich willkommen beim Podcast «Minergie – Wissen im Ohr». In dieser Podcast-Reihe diskutieren wir zusammen mit Spezialistinnen und Spezialisten aus den verschiedensten Bereichen vom klimafreundlichen Bauen. Immer dabei im Fokus der Mensch und das Klima. Heute mit Marianne Stähler, sie ist Geschäftsleiterin von Ecobau, und Andreas Meyer-Primavesi, er ist Geschäftsleiter von «Minergie». Mein Name ist Marcel Habecker und ich begrüße euch zur heutigen Folge «Minergie Eco – Mehr als ein Zusatz». Seit Ende 2023 spüren wir eine deutliche Abschwächung bei den Wärmepumpen. Das hat Philipp Rand, der Leiter der Infostelle der Fachvereinigung Wärmepumpe Schweiz, letzten Herbst gegenüber RTS gesagt. Neue AKWs sind plötzlich wieder ein Thema. Das klingt alles nicht so positiv für das klimafreundliche Bauen. Wie ist die Bilanz für Ecobau 2024 gewesen?
2024 war für Ecobau ein spannendes Jahr. Wir sind 20-jährig unterwegs, oder wir sind 20 Jahre alt geworden, 2024. Also 2004 hat man Ecobau gegründet als Verein. In dem Sinn haben wir viel zu feiern gehabt. Für uns war es ein schönes Jahr. Wir sind mit Minergie gemeinsam zusammen auf der St. Petersinsel und haben eigentlich da nochmal zurückgeschaut, was wir erreicht haben. Und wir haben viel erreicht. Ich glaube, gemeinsam mit Minergie, gemeinsam mit anderen Partnern haben wir viel erreicht im nachhaltigen Bauen. Also für uns war es ein gutes Jahr.
Marianne Stähler hat es angesprochen, eben, ihr habt eine gute Zusammenarbeit. Wie fällt eure Bilanz aus mit Minergie Eco?
Also das erste Mal war die Einladung auf Petersinsel sehr toll gewesen. Der Schwung dort im Sommer letztes Jahr, da denke ich gerne zurück noch dran zurück. Jetzt einfach noch die nackten Zahlen zu unserem Gemeinschaftsprodukt. Wir haben ja etwas, wo wir seit auch ganz langer Zeit zusammen vertreten, dass man Minergie und Eco kombiniert. Auf das gehen wir jetzt noch ein bisschen ein, was das thematisch bedeutet. Es war ein sehr tolles Jahr für Minergie Eco, das letzte. Wir haben eine rekordhohe Anzahl Projekte gehabt, die eingereicht worden sind. Das hat natürlich mit den Verschärfungen zu tun gehabt. Wir haben alle Label in der Schweizer Labelfamilie haben wir verschärft. Und letztes Jahr haben wir dann bis im September noch einreichen nach den alten Reglement. Aber das war ein riesen Peak gewesen. Also wir haben ein ganz, ganz ein tolles Jahr gehabt bei Minergie Eco im 2024.
Was ist denn der grosse Vorteil von diesem Konstrukt Minergie und Ecobau, Minergie Eco?
Ja, da kann man auch wieder vielleicht ein bisschen zurückschauen. Ich habe meinen Präsidenten Beat Wüthrich auch gefragt, wie denn das damals entstanden ist. Und Minergie ist ja schon lange sehr gut unterwegs und der Verein Ecobau ist immer so ein bisschen in der zweiten Reihe gestanden. Und irgendwann hat der Vorstand dann gesagt, hey, es macht doch Sinn, wenn wir uns kombinieren, wenn das, wo die öffentlichen Bauherren wollen, wo ja im Verein Ecobau zusammengeschlossen sind, gemeinsam mit den Umweltämtern, die sehr oft auch aus der Öffentlichen gekommen sind, wenn wir das Energiethema und das Gesundheit, das Ökologiethema zusammenbringen. Und dann hat das Gespräch, haben Gespräche stattgefunden und man hat gesagt, hey, es wäre gut mit einem Zusatz Eco, wo das Thema abdeckt, können wir besser in die Breite gehen. Und mit Minergie, wo da ja sehr gut aufgestellt war, ist damals schon, ist das möglich gewesen. Und darum, denke ich, ist das ein maßgeblicher Entscheid gewesen, mit Minergie zusammenzuarbeiten und nicht unser eigenes Gebäudelabel. Wir haben ja am Anfang so ein Ecobau-Gebäudelabel gehabt, haben auch zertifiziert ein paar Gebäude und dann haben wir gemerkt, nein, das ist nicht die gute Lösung, sondern die Lösung mit einer Partnerschaft mit Minergie ist besser. Ist breiter, bringt uns mehr, bringt dem nachhaltigen Bauern mehr.
Ich kann das bestätigen. Für mich sind es wie zwei Dimensionen. Die eine ist, zusammen sind wir stärker und das andere, dass es dann eben auch inhaltlich sehr gut zusammenpasst. Die inhaltlichen Anforderungen bei Eco, die passen perfekt zu den inhaltlichen Anforderungen von Minergie. Zuerst schnell zum zusammen sind wir besser. Wir haben ja im Verein auch immer wieder Diskussionen gehabt, gerade auch im Rahmen von dieser Labelfamilie, wie gehen wir weiter mit Ecobau, wie geht das weiter mit Minergie Eco. Und dann kommen die älteren Personen bei uns im Vorstand sehr stark immer und sagen, Achtung, seit wir zusammenarbeiten, haben wir so viel mehr Wirkung. Vorher haben wir teilweise sogar in den kantonalen Verwaltungen wie zwei Lager gehabt. Die einen haben gefunden, es geht eher ums gesunde, bauökologische Bauen. Die anderen haben gefunden, es geht eigentlich nur um Energie. Und erst, wo man das zusammengebracht hat, vor eben bald 20 Jahren, hat man angefangen, am gleichen Strick zu ziehen. Und das hat beiden genutzt, Marianne. Also das hat dann nicht einfach nur am Eco-Zusatz genutzt, sondern es hat ganz klar auch Energie genutzt. Das ist für mich ein Beispiel vor, dass man zusammen halt mehr Wirkung erreichen kann. Und darum ist das bei uns komplett unbestritten. Das Wissen um die Kraft, die man zusammen hat, ist längst auf die nächste Generation übergegangen. Also wir werden noch lange zusammen arbeiten.
Das sehe ich genauso. Das höre ich auch von meinen Mitgliedern in den Ämtern, wie das, sage ich mal, gut da hat, dass man eben das Energiethema und das Gesundheitsökologie-Thema zusammenbringt, wo ja im nachhaltigen Bauen jetzt eh zusammenkommt. Das ist ja ein Teil vom gesamten nachhaltigen Bauen, ist die Ökologie und Soziale und eben auch die ganze Gesundheitsthematik.
Der Aspekt vom Inhalt, dort passt es eben auch perfekt zusammen. Also da sieht man auch, eine gute Zusammenarbeit bedeutet ja dann auch, dass man sich ein bisschen ausbeindelt. Das hat jetzt keinen Sinn, wenn die Anforderungen, die man in Eco definiert, nicht irgendwie kompatibel wären oder nicht komplementär wären zu dem, was schon in Minergie steckt. Und das ist eben schon gut gemacht worden. Also in dem Eco-Zusatz, so meine, ich erwähne jetzt so meine zwei, drei Lieblingsanforderungen, steckt zum Beispiel die Anforderung drin, dass man flexibel baut, dass man ein Bauteil kann trennen künftig und so weiter. Und das passt so perfekt zu den Anforderungen bei Minergie, die keine so architektonischen Anforderungen haben, aber natürlich eben Anforderungen, dass man zum Beispiel eine gute Heizung oder Lüftung hat. Aber wie man sie dann umsetzt, das steckt dann eben in Eco drin. Oder ein anderer Aspekt, wo ich sehr toll finde, ist eben die Frage von, welche Materialien. Bei Minergie heisst es einfach, die Gebäudehülle, die muss gut sein. Aber erst bei Eco kommt dann die Frage, ja, was sind das für Materialien? Sind die frei von Giftstoff? Sind die wirklich ökologisch und so weiter? Das steckt dann in Eco drin. Und diese Kombination, die ist gut.
Und was ich eben auch spannend finde, ist, oder wir sagen immer, wir sind der Stellungsenergie, ist so etwas das, wo ein wichtiger Aspekt ist von Eco. Also wie viel Treibhausgasemissionen oder Grauenergie brauche ich, um ein Gebäude zu erstellen? Und Minergie kommt aus dieser Betriebsphase, wie viel braucht das Gebäude im Betrieb? Und die Kombination, die ist ja heute, früher eh eine Diskussion gewesen. Heute ist das keine Diskussion mehr. Heute ist es klar, Erstellung und Betrieb gehören zusammen. Das sind zwei Themen, die du nicht mehr kannst gegeneinander ausspielen. Und darum ist das von der Kombination her natürlich jetzt völlig eigentlich in das, was sich so entwickelt hat, haben wir das vorweggenommen und sind in dem Sinn mit meiner Gecko, mit dieser Kombination extrem gut aufgestellt.
Wenn du mal kurz schnell, du hast vorher angesprochen, der Hitzeschutz beim Minergie-Eco ist auch Gesundheit ein wichtiges Thema. Wird Tageslicht mit Komfort bzw. Gesundheit in Zukunft überhaupt noch vereinbar sein, aus eurer Sicht?
Also so allgemein gesagt, ja unbedingt. Also ich finde schon, was wir einfach sehen, ist Tageslicht, so wie es heute auch zum Teil in den Gebäuden gemacht wird, das ist natürlich ein Überhitzungsproblem. Also grosse Fenster werden marketingmässig als etwas Wünschenswertes angeschaut. Aber was sie dann für die Nutzenden bedeutet auch. Also du hast Überhitzung, du hast eigentlich schwarze Fläche. Dann hast du ökologisches Glas, eines der energieintensivsten Materialien überhaupt. Die haben am wenigsten Reduktionsmassnahmen angebracht in den letzten Jahren. Das zeigt auch die Ökobilanzdaten im Baubereich Liste. Also wir haben da wirklich ein Material, das sehr energieintensiv ist. Und eben der thermische Gewinn von draussen. Dann hast du die Blendung und alles. Also ich glaube, wir schaffen den Komfort mit dem Tageslicht zu vereinen, wenn wir wieder zurückgehen zu, ich sage jetzt mal, was immer das dann genau im Detail heisst, normalen Grösse der Fenster und nicht mehr die riesigen, grossen, besonderen Fenster. Das glaube ich, ist ein Problem, das wir dann mit der Kühlung lösen technisch. Und das wollen wir eigentlich nicht. Also mit der Konstruktion eigentlich einen Schatten anzubringen, Beschattung generell mit den Temperaturen, die wir heute sehen, die in Zukunft kommen werden. müssen wir uns gut überlegen, wie wir die Fenster machen. Siehst du das anders, Andreas?
Teilweise, ja. Also ich glaube, wir kommen beim nachhaltigen Bauen immer in gewisse Zielkonflikte rein. Das tut mir wie normal. Und das ist ein Zielkonflikt, der jetzt an Bedeutung gewinnt, einfach weil das Klima wärmer wird. Oder? Das ist ja nicht die Physik, die neu ist, sondern es ist einfach die Aussentemperaturen, die steigen. Und ob man das wirklich noch wird können lösen, nur baulich, bin ich nicht ganz sicher. Also dann müssen wir uns dann schon nochmal Gedanken machen, ob wir uns einschränken wollen, eben auf so eine Sicht, es muss baulich sein, es darf nicht technisch sein, es darf nicht mehr kühlig sein, oder ob wir uns öffnen im Gedanken, kühlen mit dem Strom, den man vom eigenen Dach hat, wo man im Sommer genug hat, ist nichts Böses. Oder? Also ich, auf was ich raus will, es ist ja nicht so überraschend, dass der Konflikt, und das wird ja weitergehen, oder? Also, dass der Konflikt jetzt zunimmt. Es gibt eigentlich eine relativ einfache Lösung, und das wäre kühlen. Dann muss man das aber dann gut machen. Also dann dürfen wir natürlich nicht eine ineffiziente Kühlanlage installieren, dann muss es natürlich den Ökostrom vom Dach sein und so weiter. Aber dann kann das sogar, und das meine ich mit Zielkonflikt, müssen wir rechnen, Marianne, aber kann das sogar vielleicht auf die graue Energie bezogen die bessere Lösung sein? Weil, wenn man es nicht will, technisch machen, dann muss man sehr viel Masse noch ins Gebäude reinbringen, das ist dann auch wieder graue Energie. Kannst du das auch mit Lehm machen, aber weißt du, was ich meine, grundsätzlich ist es mehr Material. Also da würde ich mich auf jeden Fall nicht einschränken im Denken. Ich würde sagen, da müssen wir offen bleiben und verschiedene Optionen in Betracht ziehen.
Ja, ich habe jetzt eine andere Meinung. Ich glaube, es gibt, man muss einfach ein unterscheiden, was wird neu gebaut. Oder? Im Neubau kannst du natürlich vieles dann lösen, technisch, wenn du es schon einbeziehst. Aber im Bestand, respektive dem, was wir jetzt in den letzten Jahren gebaut haben, musst du dann alles umrüsten, das kostet. Und aus sozialer Sicht ist das natürlich das Kosten. Also die Eigentümer müssen umrüsten, sie müssen entweder den Leuten künden oder sie müssen überhaupt Raum haben im Gebäude, um dann die Kühlung anzubringen. Und da bin ich jetzt auch nicht ganz sicher, wie einfach das dann ist. Und das sind Investitionen, die du eigentlich vorher, wenn du vorher überlegst, vielleicht kannst verhindern und sagen, hey, schau, wir überlegen lieber vorher, wie es in Zukunft wird. Und die Simulationen, die es ja gibt, die machen wir und schauen, wie wir die Fenster können sinnvoll machen können. Ich glaube, das ist nicht unbedingt Verzicht. Ich würde jetzt das Wort Verzicht, sondern ich finde, das ist eine intelligente Architektur, wo klimaangepasste Architektur ist. Und ich glaube, dorthin müssen wir wieder kommen, dass wir das wissen, dass die Architektur nicht alle Probleme lösen und Technik nachher nicht hinten dran muss aufgerüstet werden. Das ist so die Abwägung, die ich finde, wäre sinnvollerweise zu diskutieren in diesem Kontext.
Bin ich völlig einverstanden. Eben, darfst du mich nicht falsch verstehen. Also, zuerst müssen wir schauen, was baulich möglich ist. Oder? Und auch dieser Satz, zuerst überlegen, oder zuerst planen, konzipieren, ein schlaues Konzept, eine Simulation machen. Logisch, unbedingt. Oder? Mein Zweifel ist einfach, ob man das künftig in allen Gebäudetypen immer noch dann schafft, ohne technische Massnahmen, trotzdem man das alles optimiert hat. Verstehst du mich, oder? Man hat alles perfekt gemacht und trotzdem hat man zum Beispiel eine Raumtiefe in einem Schulhaus, wo man muss sagen, okay, wenn wir jetzt wirklich das mit dem Tageslicht kombinieren mit dem Hitzeschutz, dann braucht es jetzt irgendwo einen technischen Eingriff. Das ist das Einzige. Wolltest du, sind wir nicht weiter weg von
Nein, das glaube ich auch. Also, du schaust auch noch ein bisschen weiterführen, oder? Du sagst jetzt, okay, ja, irgendwann wird das kommen. Also ich glaube, also leider wird das kommen. Das mit den Temperaturen, die wir sehen, dass wir im Sommer natürlich die Kühlungsthematik immer mehr, vor allem im Wohnbereich, werden müssen mit einbeziehen.
Was ist denn für die Investierenden, für Bauherrschaften, für Architektinnen und Architekten der Anreiz, nach Minergie-Eco zu bauen?
Also eine Kombination natürlich, eben von Minergie und Eco. Und Eco ist, was die Erstellungsenergie anbetrifft, natürlich nochmal im Kontext von der ganzen Nachhaltigkeitsreporting-Geschichte, dass sie GRESB und all die anderen internationalen und Börse, für die Börse kotierten Investoren vor allem. Also dort ist es einerseits auch der Beitrag zum so CO2-Absenkpfad zu ihren Portfoliostrategien, die sie haben, passt natürlich die Kombination von Minergie und Eco extrem gut. Also, dann hast du noch die Nutzenden, also du hast keinen Schadstoff im Innenraum. Das ist auch, gerade wir sehen das zum Teil auch bei den Spitälern, wo sie sagen, das ist einer der Hauptgründe, warum wir Eco machen, ist, weil wir nachher sehr gut schauen, was verbaut wird. Dann hast du auch so die langfristigen Investitionen, also Genossenschaften, die gehören mir natürlich, eben die Systemtrennung, die du schon erwähnt hast, also die Rückbaubarkeit, wieder die Kreislaufthematik. Das sind Themen, die heute für viele Investoren sehr präsent sind. Oder im Plenia, wo dann Netto-Null-Paper schreibt, Allreal, wo für sich selber auch für ihre Gebäude die Vorgaben in der Charta Circular Building umsetzt. Also wir sehen, da hat es viele grosse Investoren, die Themen in dieser Kombination von Minergie und Eco als sinnvoll erachtet und für sich selber, für ihre Ziele nutzen.
Nehmen wir an, da seht ihr die gleichen Anreize.
Ja, also ich würde auf keinen Fall jetzt etwas wiederholen. Es sind zwei Sachen, die mir noch durch den Kopf gehen. Es ist, wenn man historisch zurückschaut, die irgend in Minergie und in Eco-Standards gebaut haben, die sind eigentlich immer fit gewesen für die nächsten gesetzlichen Anpassungen. Also das tut mich so etwas beruhigend. Also wenn du Minergie Eco im Griff hast, dann musst du jetzt keine Sorgen machen vor den nächsten Verschärfungen von Energiegesetz, von Umweltschutzgesetz, wo jetzt kommt Kreislaufwirtschaft und so. Das hast du im Griff, oder? Und das tut mir etwas, du kannst ja so ein bisschen, wie solange es noch freiwillig ist, auch ein bisschen noch etwas ausprobieren, vielleicht auch mal noch einen Fehler machen und nachher musst du sagen, ja, das habe ich im Griff, was jetzt alle anderen künftig auch müssen. Und das andere ist so ein bisschen anekdotisch. Ich habe bei einem grösseren Areal, wo alles konsequent nach Minergie Eco gebaut worden ist, einmal am Eingang von dem Areal gesehen, wie die Materialien angeliefert worden sind. Und dort ist mir bewusst worden, was das für ein grossartiges System ist für die Qualitätssicherung, oder? Also, die haben wegen Minergie Eco, haben die gesagt, wir müssen konsequent von wirklich jedem Produkt, das hier angeliefert wird, mit einem QR-Code haben sie jetzt das dort gemacht, einfach wissen, was das genau für ein Produkt ist. Stecken da irgendwelche Schadstoffe drin? Sind da vielleicht Hölzer drin, die wir gar nicht haben wollen auf der Baustelle und so? Und sie haben gesagt, okay, das ist ein bisschen Aufwand, aber die beste Qualitätssicherung, die wir uns vorstellen können auf dieser riesigen Baustelle, das hat mich beeindruckt.
Ja, schöner Punkt. Ja, Qualitätssicherung ist eigentlich sehr ein wichtiges Thema auch im Bau.
Ja. Jetzt ist das Wort Gesundheit ist ganz oft gefallen in diesem Gespräch. Gesundheit und Ökologie ist wichtig für Minergie Eco, für Ecobau, aber auch Kreislaufwirtschaft. Ich denke aber, das steht noch so ein bisschen hinten dran. Hinten Ökologie und Gesundheit werden das in den nächsten Jahren pushen, weil das ist ja ein Thema, das immer wichtiger, wie zentraler wird, oder? Die Kreislaufwirtschaft.
Ja, es wird immer wichtiger. Ich war gerade gestern bei der Charta kreislauforientiert zu bauen, wo sich grosse Bauherren zusammen tun, um sich für das Thema stark zu machen, also die Bestellung von dem kreislauffähigen Gebäude. Das ist natürlich noch in den Anfängen und trotzdem kann man sagen, dass Eco eigentlich schon sehr früh, die Systemtrennung zum Beispiel, ist ja, was Kreislauffähigkeit anbelangt, ganz wichtig. Und das ist nie so von uns auch so kommuniziert worden. Das ist so ein bisschen versteckt in dem Eco drin gewesen, dann die Nutzungsflexibilität. Also wir haben irgendwie 20 Vorgaben im Eco, die mit Kreislauf zu tun haben. Von diesen 20 sind sicher schon etwa 15 vorher drin gewesen. Und wir haben noch 2, 3 neue rein da. Wir haben dann noch den Abbruch ein bisschen anders angeschaut. Also, wir haben ein paar neue drin. Aber grundsätzlich hat Eco immer das Kreislaufthema drin gehabt. Schon rein von der Materialität, von der Trennbarkeit der Materialien etc. Von daher ist es nichts Neues. Ich würde jetzt sagen, jetzt haben wir das am 23. Mal neu lanciert, jetzt lassen wir das einmal ruhen. Das ganze Eco, es macht keinen Sinn, immer wieder etwas Neues reinzubringen. Wir meinen lieber das, was eigentlich drin ist, dass das gut genutzt wird, dass das gut verstanden ist. Das ist eben auch wieder ein Thema bei diesen Auswertungen, dass wir schauen, ja, sind wir auf dem richtigen Weg, wird das gemacht. Und das Schöne ist natürlich, jetzt gesehen, jetzt eben die Charta kreislauforientiert zu bauen, die hat in ihrem Leitfaden, wo sie CO2 und eben die Kreislaufindikatoren hat, hat sie immer Minergie-ECO-Vorgaben aufgeführt. Und dann die gleichen ECO-Vorgaben, die im SMBS drin sind, logischerweise. Aber Minergie-ECO ist dort eigentlich mehr oder weniger das einzige Label, wo das so umfassend kann abbilden, die Anforderungen. Und es war auch noch spannend gewesen, dann gestern im Gespräch mit diesen Leuten, ein anderes Kreislauf eben, ist das eine Thema. Das andere Thema ist, wie weit verstehen die Bauherren schon, wie sie die Erstellungsenergie können bestellen können, also den Grenzwert. Oder? Wir haben jetzt den neuen SCA-Klimapfad, wir haben mit Minergie einen Grenzwert, wir haben mit ECO 2 Grenzwert, also wir haben eigentlich 6, mit Mucken kommt auch noch mal einer, wir haben 6 Grenzwerte in der Erstellung. Und die ganze Thematik auch dort, oder, zwischen Treibhausgasemissionen und Kreislaufwirtschaft, müssen wir schärig schauen, dass dort keine Zielkonflikte entstehen, weil bei gewissen Materialien bestehen die. Gewisse Materialien sind sehr kreislauffähig, aber CO2 sehr intensiv. Zum Beispiel Beton. Und da sind die Themen, die wir jetzt auch schauen müssen, dass wir Besteller gut schulen und befähigen, dass sie richtig bestellen und dass sie im ganzen Prozess verstehen, wie sie Qualität können, auch in der Erstellungsenergie sicherstellen und in der Kreislaufwirtschaft.
Ist das im Zusammenhang mit der Kreislaufwirtschaft eine spezielle Herausforderung?
Ja, also zuerst würde ich mal auch bestätigen, ich habe das Gefühl, ein Teil, nicht alles, aber ein Teil von dem Thema Kreislaufwirtschaft ist einfach Ökologie neu verpackt. Also viele Sachen haben wir seit 15 Jahren in unseren Standards drin, die jetzt einfach unter dem Begriff Kreislaufwirtschaft vielleicht auch mehr Verbreitung finden und dann ist es ja gut, oder? Also da habe ich gar nichts dagegen. Es ist sicher eine Herausforderung jetzt, also ich persönlich habe das Gefühl, die grösste Herausforderung ist jetzt aus diesen ganz vielen spannenden Projekten, die jetzt entstanden sind in den letzten Jahren, sei das konkrete Bauprojekt, aber eben auch so Kartas, so Leitfäden und so weiter, herauszufinden, was ist jetzt schon, was könnte man jetzt schon in Breite bringen, oder was könnte man standardisieren, was könnte man einfordern. Es gibt auch über die Anpassung vom Umweltschutzgesetz natürlich jetzt immer mehr auch die Frage, was kann man vorschreiben im Rahmen von einer Baubewilligung und so. Das tut mir, also da sind wir noch lange nicht fertig mit dem Denken, oder was sind im Einzelnen geniale Anforderungen, geniale Beispiele von, wo jemand das auf die Spitze getrieben hat und ein wunderbares Gebäude gebaut hat, das komplett kreislauffähig ist und was sind denn die Sachen, wo man sagen, weißt du was, das fordern wir jetzt überall in jedem Projekt ein. Und dann müssen wir auch selbstkritisch bleiben, so wie du gesagt hast, dann müssen wir genau hinschauen, wo man etwas standardisiert, weil spätestens, wenn man etwas verallgemeinert und standardisiert, darf es ja dann nicht mehr sein, dass dann irgendwelche Widersprüche kreiert werden, dann müssen dann die Anreize schon stimmen, oder? Dass uns das nie komplett wird gelingen, ist auch klar, Marianne, oder? Also, die Frage jetzt gerade Recycling-Beton, oder ist das gut oder schlecht jetzt in der einen oder anderen Dimension? Vielleicht müssen wir sie auch nicht generell beantworten. Vielleicht müssen wir mit dem Widerspruch können leben, dass das Vor- und Nachteil hat. Und also, habe ich jetzt nicht so ein Problem damit.
Ja, ich glaube, genau du sagst es richtig. Wir müssen mit diesen Widersprüchen leben. Also die Nachhaltigkeit hat Widersprüche. Das, also wie das Leben auch generell. Oder? Und ich glaube, unsere Aufgabe ist die Sensibilisierung auf die Widersprüche, damit die bestellen können, sagen, was ist mir wichtig. Und dort sehe ich einfach, dass wir jetzt in dieser Phase sind, wo Kosten hat man eigentlich das Gefühl, wir haben alle verstanden, jetzt geht's völlig um neue Einheiten, oder? Jetzt geht's um CO2, um Kilogramm, es geht um viel architektonischere Themen auch, eben Systemtraining etc. Und das alles irgendwie als Bauherr dann zu verstehen und was will ich jetzt beeinflussen und was kann ich kontrollieren und wie mache ich das? Ich glaube, das sind Themen, wo alle jetzt herausfordern in dieser ganzen Bauindustrie und insbesondere auch Bauherren, also die Bestellerkompetenz, wo ja gefordert wird, die wird nicht weniger. Die wird nicht weniger. Und mit unseren Vorgaben versuchen wir es einfacher zu machen. Beide, oder? Wir versuchen das zu standardisieren, wie du gesagt hast, damit das, wo machbar ist, wir sind ja nicht Pilotprojekt, oder? Das macht niemand ein Minergie-Eco-Projekt, wo Pilot, das kann er auch noch machen, aber er macht ein Pilotprojekt, wo er Sachen ausprobiert. Aber wir sind für Breitenwirkung, wie du sagst, und da bin ich mit dir völlig einig. Wenn wir die Breitenwirkung erreichen wollen, müssen wir die Leute mitnehmen und ihnen aber auch die Konflikte aufzeigen.
Das ist doch ein gutes Schlusswort. Danke vielmals euch beiden für die Diskussion. Wenn ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, noch mehr wissen wollt zum Thema Ecobau und Minergie, schaut doch auf die beiden Webseiten von Ecobau und Minergie. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Minergie, Wissen im Ohr.